Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Noch vor 60 Jahren, da war ganz klar, wie so ein kleines Mädchen sein sollte. Am besten nett gekleidet, lieb und brav, zurückhaltend, hilfsbereit und nach Möglichkeit an Haushalt und Küche interessiert. Die Eltern waren Vorbilder und zu dieser Zeit standen nun mal die meisten Frauen in der Küche und die Männer verdienten das Geld. Wie geht's eigentlich den Mädchen heute? Wie ticken die? Was dürfen die? Was sollen die? Was erwarten wir von ihnen? Darüber wollen wir heute reden in der Domradio-Beratung. Prinzessin, Zicke oder keins von beidem, wie sind Mädchen heute eigentlich? Wir haben eben ein ganz kurzes Bild entworfen, wie das so vor 60 Jahren war. Das brave, adrett gekleidete, nette, liebe Mädchen. Gegenentwürfe gibt es auch zum klassischen Mädchenbild. Das freche, selbstständige Mädchen. Da gibt es Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter oder die rote Zora. Und heute sind kleine Mädchen oft rosa Prinzessinnen oder manchmal werden sie als Zicken bezeichnet. Was bedeutet das eigentlich, heute ein Mädchen zu sein und was erwartet heute die Gesellschaft von Mädchen? Darüber wollen wir heute reden und zu Gast in der Domradio-Beratung ist Elisabeth Raff auf, Diplompsychologin, und Sie haben auch ein Buch geschrieben über Mädchen, sich ausführlich mit nicht nur Mädchen, sondern überhaupt mit jungen Leuten darüber unterhalten, wie das denen geht, welche Schwierigkeiten sie haben in der Pubertät, auch vorher und danach. Und wir wollen heute speziell über die Mädchen reden. Wir wollen als erstes tatsächlich nochmal gegenüberstellen. Mädchen früher, Mädchen heute. Ich habe das sehr plakativ da eben gesagt. Stimmt das für Sie, das Bild, was ich da entworfen habe?
Also ich kann nur sagen, Mädchen heute sind sehr verschieden. Man sucht ja immer so nach Klischees und die gibt's auch, aber wenn man mit den Mädchen redet, wenn man sich die anguckt, Mädchen sind individuell ganz unterschiedlich. Und das Bild, das Klischee, wie das stimmt, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es eben so ist, dass die unterschiedlich sind. Aber wenn Sie mich fragen, was hat sich geändert, dann gibt's vor allem eins. Früher hat man so gesagt, Mädchen, die müssen schön sein und Jungs müssen cool sein. Und heute ist es so, Mädchen müssen schön und cool sein. Und das ist auch ein ziemlicher Stress für die Mädchen. Denn die müssen eigentlich, es gibt eine Frauenforscherin, eine Mädchenforscherin, die Claudia Wallner heißt, die hat gesagt, früher hieß es, Jungs weinen nicht, heute heißt es, Mädchen weinen auch nicht. Das heißt, die Gefühle bleiben zumindest nach außen auf der Strecke. Und wo packen die hin?
Für mich war das eher so, dass ich das Gefühl habe, früher waren Mädchen auch individuell, aber die durften nicht so sein, sie durften es nicht zeigen, sie mussten sich da verstecken hinter diesem, was die Gesellschaft von ihnen erwartet hat. Ist das so?
Also ich würde sagen, wenn es um heute geht, im Vergleich, heute dürfen die zwar anders sein, so von dem, was wir sagen, aber von dem, was die sehen in den Medien, ist es doch ziemlich eingleisig. Also es gibt nicht so viele verschiedene Mädchenvorbilder oder Frauenvorbilder. Also großes Vorbild in Anführungszeichen Heidi Klum. Ich weiß nicht, ob Sie die Plakatserie gesehen haben, die jetzt aufgehängt ist in vielen Städten. Das ist doch sehr, sehr einseitig. Heidi Klum oben ohne, mit kurzer Lackhose und Stiefeln oder Pumps. Das sind die Vorbilder, die Mädchen sehen hauptsächlich. Und das macht Druck. Und zwar anders als früher, es wird gar nicht so gesagt unbedingt, die Bilder machen Druck, die wirken von sich aus. Und wenn man Mädchen fragt oder auch Jungs, was ist denn eigentlich wichtig für euch? Und dann ist für die dieses Thema Schönheit, aber in Form von, dass es Druck macht, dass man so sein muss, um überhaupt dabei zu sein, sehr groß.
Wenn man jetzt überlegt, früher hatten die Mädchen ja gar nicht die Möglichkeit, aus ihrer Rolle so herauszutreten, war das auch vielleicht ein Vorteil, weil sie zumindest wussten, so ungefähr soll es sein. Das ist so dieser Bereich, in dem ich mich bewegen kann und so eine Sicherheit habe.
Zumindest waren sie nicht in der Not, sich zwischen so vielen Sachen entscheiden zu müssen. Das ist vielleicht, wenn man das als Vorteil bezeichnen kann, das ist zumindest einfacher. Die hatten andere Nöte. Nämlich, dass sie vielleicht abgewertet wurden oder einfach nicht angesehen wurden als ein Mensch wie andere Menschen auch.
Brauchen Mädchen deshalb heute mehr Unterstützung?
Mädchen brauchen auf jeden Fall Unterstützung im Sinne von, du musst nicht alles können und du musst nicht alles machen. Und einfach, wenn Erwachsene genau hingucken oder beziehungsweise den Mädchen die Möglichkeit geben, wir gucken mal, was für dich gut ist. Und du musst nicht Mutter sein, einen tollen Beruf haben, schön gut aussehen und das muss auch nicht alles mit links passieren, dann ist das erstmal eine große Entlastung und das wäre ein gutes Signal an Mädchen, was wir denen geben können.
Also die Erwartungshaltung ist schon da, dass Mädchen viele Dinge erfüllen sollen, also schön und cool und ja wahrscheinlich noch kreativ, vielleicht auch noch gut kochen können, später, wenn sie dann irgendwann Frau sind. Da gibt es viele Dinge, die zusammenkommen, die den Mädchen das heute also nicht so einfach machen. Wir werden gleich mal die Mädchen selbst hören. Die haben wir nämlich gefragt, was sie gut finden oder auch was sie nicht so gut finden am Mädchensein. Die Domradio-Beratung rund um Mädchen heute. Ich persönlich hätte nie ein Junge sein wollen. Ich war immer froh, ein Mädchen zu sein. Doch manchmal war ich auch ein bisschen neidisch drauf. Mein größerer Bruder durfte mehr als ich und meine Eltern haben ihm mehr zugetraut. Er durfte sich mehr rausnehmen, hat sich irgendwann aus der Hausarbeit zurückgezogen und das mussten meine Schwester und ich dann mitmachen, seinen Teil. Das fand ich wirklich ungerecht. Wie sehen die Mädchen das heute? Wie gut ist es, ein Mädchen zu sein? Warum ist das gut?
Man kann weinen, ohne dass man ausgelacht wird und schminken und alle Kleider tragen, die man will und seine Haare eigentlich tragen, wie man will und besonderen Wert auf Pflege und Hygiene legen.
Wir haben zum Beispiel mehr Freiheit in Bezug auf Individualität. Zum Beispiel, wenn ein Mädchen jetzt mit jugendhafteren Kleidung ankommen würde, dann würde sie halt weniger diskriminiert oder ausgelacht werden, als wenn jetzt ein Junge mit rosa Röhrenjeans ankommen würde und Ohrringen.
Du musst nicht mit wildfremden Leuten in einer Reihe pinkeln. In Parkhäusern sind Plätze reserviert für Frauen. Man ist sicher, dass das Kind von einem selbst ist. Man kann Röcke und Hosen tragen und kurze Hosen im Büro.
Beim Einkauf, es gibt viel mehr für Frauenläden als für Männer.
Ja, ich finde das Schwangerwerden ist sehr schön für uns Frauen. Das können die Männer ja nicht.
Man kann zickig sein, ohne dass man sich dafür rechtfertigen muss. Man darf hohe Schuhe tragen, ohne dass es komisch aussieht.
Das ist also gut am Mädchen sein. Diplompsychologin Elisabeth Raffauf ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Vieles hat mit dem Äußeren zu tun, was da gekommen ist, oder?
Ja, mir ist vor allem aufgefallen der Satz, man muss sich die Beine rasieren. Wer sagt das?
Man muss.
Mhm. Die meisten Mütter sagen das nämlich nicht. Also das erfahren die Mädchen von anderen Mädchen, von Bildern. Also das ist das, was der Druck ist. Aber mich hat es sehr gefreut, dass viele Mädchen auch sagen, oder das hat auch ganz viel Schönes, ich bin auch gerne Mädchen. Also es hat beide Seiten.
In der Tat, schwanger werden kann man dann nur, wenn man weiblich ist irgendwann. Das ist was Besonderes. Es gab aber auch vieles, was eben mit dem Aussehen zu tun hatte, eben zu sagen, ich kann die Haare tragen, wie ich will, ich kann mich der Körperpflege widmen. Das können doch die meisten Jungs auch.
Das können die auch und das kommt auch immer mehr, dass die das auch irgendwie müssen. Aber das ist trotzdem noch anders konnotiert. Es gibt Jungs, die sich sehr viel der Körperpflege widmen und die dann schnell als schwul bezeichnet werden oder irgendwie nicht gut. Also Jungs müssen das auch machen, aber man darf das nicht so sehen. Also es darf nicht so nach außen treten.
Also sprich die rosa Röhrenjeans, da würde man sofort den Stempel drauf machen.
Das auf jeden Fall.
Ja. Wir haben aber auch Mädchen gefragt, ist bestimmt nicht immer nur gut, Mädchen zu sein. Was finden Sie denn nicht so gut? Und wir hören uns die Antworten an.
Nicht so gut ist, dass die Frauen weniger verdienen als die Männer. Weil da haben wir auch weniger Geld, um für Shoppen auszugeben.
Manchmal ist es anstrengend, dass wir körperlich nicht so stark sind und deshalb ist es schwer, schwere Sachen zu tragen.
Man kann nicht im Stehen pinkeln und man muss sich immer dreimal durchsetzen, weil man als schwach angesehen wird.
Die Tage, es stört. Und man muss sich die Beine mal rasieren. Das ist ganz schwierig. Und man muss immer vorher ganz lang im Bad, ist man ganz lang.
Die Pubertät.
Dass man in der Gesellschaft vielleicht schlechtere Chancen auf einen Job hat oder auf eine Führungsposition.
Also ich finde nicht so gut, dass sich zum Beispiel die Eltern dann mehr Sorgen machen, wenn man ein Mädchen ist und dann abends länger draußen bleibt. Und dass Mädchen zum Beispiel, wenn die schwanger werden, haben die ja viel mehr Probleme als Jungs.
Also es tauchen bestimmte Antworten mehrfach auf. Also sowohl das Pinkeln, einerseits sagen die Mädchen, es ist gut, dass man nicht in einer Reihe mit Fremden pinkeln muss, aber die Jungs haben einen Vorteil, die können das nämlich im Stehen. Und dann gibt es ja eben noch schwanger sein, das ist schön, aber schwanger sein, da haben die Frauen auch wahrscheinlich mehr Probleme. Denen ist zum Beispiel vielleicht schlecht am Anfang. Das sind also Dinge, die tauchen bei der einen und anderen Seite auf, positiv wie negativ. Heißt das, dass man sagen kann, auch da, Mädchen sind so unterschiedlich, je mehr man fragt, umso mehr Antworten kriegt man.
Ja, und es hat ja auch zwei Seiten. Schwanger sein hat ja auch zwei Seiten. Das ist natürlich Mühe unter Umständen oder Wasser in den Beinen und vielleicht eine schwere Geburt und auf der anderen Seite dieses schöne Erlebnis, dass ein Kind im Bauch wächst. Das ist ja wahrscheinlich einfach auch, weil es beides ist.
Führungsposition, da haben die Mädels ein bisschen Sorge drum, um den guten Job, um hinterher im Berufsleben das Standing. Ist das auch eine Sache, die die Gesellschaft ja so vormacht. Die Erwartungshaltung ist einfach da, dass die Mädchen denken, da muss ich jetzt mithalten?
Die Erwartungshaltung ist auf jeden Fall da. Und auf der anderen Seite werden Mädchen aber, wenn man es sich anguckt, zum Teil gar nicht so rangelassen. Mädchen sind ja sehr gut in der Schule, Mädchen sind sehr gut im Studium und trotzdem gibt es irgendwann so einen Knick und das hat viele Gründe. Einerseits vielleicht einfach, weil Mädchen Kinder kriegen und sich dann doch mehr für Familie entscheiden, aber es gibt natürlich auch andere Gründe, nämlich, dass Mädchen auch noch schlechter verdienen für gleiche Arbeit und auch noch möglicherweise gar nicht in Spitzenpositionen kommen, weil diejenigen, die das entscheiden, sind Männer und die suchen sich ihresgleichen aus. Also das sind ganz vielfältige Gründe, die das machen, dass dann am Schluss doch eine Ungleichheit da ist.
Das heißt, einerseits machen die Mädchen sehr viel, haben viele Möglichkeiten, können die gleichen Studiengänge absolvieren wie die Jungs und trotzdem stehen sie nachher da und haben den schlechteren Job.
Unter Umständen ja, also statistisch gesehen auf jeden Fall.
Also da machen die sich nicht so Sorgen, sondern das ist schon berechtigt, diese Angst
davor.
Ja, das
ist schon berechtigt. Wie kann ich mithalten? Ich weiß, dass ich andere Strategien habe möglicherweise als die männlichen Bewerber. Und kommen diese Strategien an? Sind die gut oder sind die vielleicht nicht so gut?
Stärke war auch eben ein Wort, also dass es manchmal nervt, dass man vielleicht nicht so stark ist, dass man nicht so schwere Sachen heben kann. Geht es darum, dass die Mädchen nicht angewiesen sein wollen auf die Jungs, die ihnen helfen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sicher Mädchen, die auch dazu erzogen werden und das auch gerne möchten. Ich möchte mein Leben selber regeln und ich möchte selber Sachen machen. Es gibt aber auch Mädchen, die dazu erzogen werden, hol dir Hilfe. Also auch das, dafür gibt es auch keine pauschale Antwort.
Es gibt die Mädchen, die sich den Hammer und den Nagel schnappen in ihrer neuen Wohnung, die Bilder selber aufhängen und dann gibt es die, die sagen, ach, ist doch eine nette Gelegenheit, sich mal mit jemandem zu treffen und zu fragen, ob er helfen kann.
Ja, ganz genau. Ist auch eine Typenfrage und natürlich eine Erziehungsfrage.
Wir haben ja nicht nur die Mädchen befragt, jetzt hier, das ist ja nur eine kleine Auswahl. Sie haben für Ihr Buch über Mädchen natürlich mit sehr, sehr vielen Mädchen gesprochen. Welchen Eindruck haben Sie denn? Sind die Mädchen im Schnitt eher zufrieden mit ihrem Mädchensein oder nicht?
Also viele Mädchen finden das sehr gut, Mädchen zu sein, weil sie sich das einfach auch besser vorstellen können. Und es gibt natürlich auch viele Mädchen, die sagen, ich fühle mich nicht gleich behandelt. Die Jungs dürfen viel mehr. Also dieses Gefühl, gerade in der Pubertät, wenn es darum geht, rauszuwollen und was erleben zu wollen, da dürfen Mädchen weniger, weil natürlich Eltern auch mehr Angst haben. Insofern, auch da gibt es beides.
Auf der anderen Seite gibt es dann wahrscheinlich bei den Mädcheneltern, müssen sie nicht so viel Angst davor haben, dass es irgendwann ums Komasaufen geht.
Das ändert sich gerade. Also ich habe mit einem Suchtberater gesprochen, der sich um Jugendliche kümmert, die wegen Komasaufen ins Krankenhaus gekommen sind. Und der sagt, das sind mehr Mädchen als Jungen. Und das hat nicht damit zu tun, dass die Mädchen so viel mehr trinken. Aber sie trinken mehr als früher und sie vertragen weniger als die Jungs. Und deswegen sind sie schneller sozusagen am Limit. Also das ändert sich gerade. Also der sagte auch, früher war es nicht angesagt oder waren Mädchen nicht dazu erzogen zu sagen, ach, warst du auch schon mal betrunken? Und heute ist das auch was Mädchen unter Umständen mit Stolz sagen. Ja, ich habe das auch schon mal gemacht.
Also Rauchen, Alkohol, solche Probleme, das ist bei Mädchen und Jungen also dann scheinbar doch bald gleichermaßen vorhanden, dass man sich da eben als Eltern auch Gedanken und Sorgen macht. Wir wollen gleich aber nach den Nachrichten um 5:30 erstmal nochmal einsteigen bei den kleinen Mädchen, bei den kleinen rosa gekleideten Prinzessinnen. Prinzessin Zicke oder keins von beidem über Mädchen. Heute reden wir in der Domradio-Beratung. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die Töchter von Freundinnen mal länger nicht gesehen habe. Mit 10 Jahren werden sie schon so zu jungen Damen so langsam. Im Gegensatz zu früher schminken sich manche dann schon, tragen Nagellack, sie stylen sich, wollen sexy aussehen. Sind die Mädchen eher für eine Beziehung bereit oder sind es eher die Kinderkörper, die in den Frauenkleidern stecken? Das frage ich jetzt meinen Gastpsychologin Elisabeth Raff auf.
Die Mädchen sind auf jeden Fall in einem bestimmten Alter, so ab 10 haben sie gerade gesagt. Also da machen die einen Riesensprung und zwar früher als die Jungs, ganz klar. Körperlich kann man das sehen. Und die sind dann auch in bestimmten Sachen weiter und finden dann auch zum Beispiel die Jungs in der gleichen Klasse eigentlich noch viel zu klein. Die interessieren sich dann schon für Jungs, aber für vielleicht 1-2 Jahre ältere.
Also das heißt, die sind wirklich schon weiter. Das war auch, glaube ich, früher nicht anders. Ich erinnere mich daran. Ich frage mich dann immer, warum man die Schulklassen dann nicht anders zusammenwürfelt, wenn die Mädchen irgendwann so viel weiter sind, dass man diese Altersgruppen besser mischt.
Auf dem Gebiet. Das heißt nicht, dass die intellektuell woanders sind. Also von den Schulleistungen her, es gibt ja keine Entsprechung.
Also das ist eher die persönliche Entwicklung sozusagen. Die Jungs sind später dran, heißt es. Die Mädchen sind auch eher vernünftig, heißt es immer, orientieren sich dann also an den größeren Jungs. Und damit sind vermutlich dann auch Ängste der Eltern verbunden.
Ja, dass die eher vernünftig sind, die werden natürlich schon ganz früh auch zum Vernünftigsein erzogen, also mehr als die Jungs. Die Mädchen werden schon, ja komm, das macht ein Mädchen nicht, man benimmt sich so. Das hören auch heutige Mädchen immer noch und richten sich danach, weil sie für Anpassung, Angepasstheit auch Lob bekommen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, Sie haben was
gefragt. Wenn die Jungs jetzt angepasst sind, dann vielleicht auch Eltern haben, die so mit ihnen sprechen, dann sehen die halt, dass viele Jungs das nicht tun und rebellieren dann eher, oder?
Die Mädchen rebellieren.
Die Jungs, ne, die würden dann eher, wenn sie eben auch erstmal gelernt haben, in der oder der Situation habe ich mich zu benehmen, dann gibt es andere Jungs, die sind da ein bisschen wilder und dann machen sie das eher nach als die Mädchen?
Die Jungs stehen da in einem anderen Konflikt, weil die nach außen müssen die cool sein und wild sein und und zwar noch mehr als die Mädchen. Und deshalb müssen die Jungs sich auch entscheiden, bin ich jetzt brav zu Hause oder bin ich jetzt der coole Typ von nebenan? Das ist für die schwieriger und natürlich, die haben körperlich mehr auszuagieren.
Wie ist denn der gesellschaftliche Wert von Jungen und Mädchen? Bei Schwangeren sieht man es, wenn man dann teilweise mal sich im Internet durch solche Foren klickt, da sieht man dann zu lesen, dass viele Mütter unbedingt ein Mädchen wollen, manche sogar enttäuscht sind, wenn sie erfahren, dass es ein Junge wird. Andererseits haben aber die Jungen ja nicht nur weltweit einen höheren Stellenwert in der familiären Nachfolge, sondern wir haben es in der Umfrage eben auch schon gehört, dass Jungs auch beruflich später ganz gute Chancen haben, oft bessere als die Mädchen.
Ja, ich glaube, dass das für Mütter häufig so ist, das erste Kind soll ein Mädchen sein, dass so ein Gefühl ist, da kommt was nach mir und da kommt vielleicht auch jemand, der komplettiert was und der macht was für mich, was ich vielleicht nicht geschafft habe. Also sozusagen so eine Weiterentwicklung der eigenen Träume und Wünsche, das steckt häufig darin, wenn Mütter sich Mädchen wünschen.
Aber das könnte ein Junge doch auch erfüllen.
Aber anders. Ein Mädchen ist gleich. Also erstmal sehr ähnlich und ist halt, könnte vielleicht als Mädchen auch was machen, was ich vielleicht nicht konnte.
Hat das denn auch was damit zu tun, zum Beispiel, dass man die Mädchen netter kleiden kann, dass man sagen kann, man hat da so ein kleines Püppchen, dass die Mütter sich so ein bisschen wieder zurückversetzen in ihre eigene Kindheit damit?
Manche Mütter auf jeden Fall. Da gibt es natürlich solche und solche, aber es gibt viele, die das auch ganz offen so sagen. Sagen, ach, man kann der so schön Zöpfe flechten oder die so schön kleiden und das macht so einen Spaß und das kann ich ja mit Jungs nicht.
Ja, wir haben es eben schon gehört, es gibt tatsächlich mehr Bekleidung für Mädchen, nachher auch für Frauen, nicht nur mehr Möglichkeiten, sondern es gibt einfach auch eine größere Auswahl. Aber ja, vom gesellschaftlichen Wert von Jungen und Mädchen, wie würden Sie das bewerten? Also wie wird es bewertet? Welchen Wert haben Mädchen in unserer heutigen Gesellschaft? Vielleicht formulieren wir es so.
Also wenn man es beruflich sieht, haben Mädchen immer noch weniger Wert als Jungen, beziehungsweise junge Frauen. Die werden eben schlechter bezahlt zum Beispiel. Aber in Mädchen werden ganz große Hoffnungen gelegt, weil die so viel scheinbar stemmen können. Also die können gut aussehen und die können sich unheimlich gut konzentrieren und die haben auch noch soziale Kompetenzen und die sind auch schlau und die schreiben auch noch bessere Noten in der Schule. Also es gibt ganz viele Hoffnungen, die in Mädchen gesteckt werden, dass die sozusagen als Superwoman alles stemmen können.
Ja, Sie haben eben schon gesagt, dass diese Erwartungshaltung aber auch den Mädchen Druck bereitet. Ist es denn so, dass auch Mädchen, wie man es später auch Frauen nachsagt, multitaskingfähiger sind als die Jungs? Also, dass die wirklich besser verschiedene solche Dinge miteinander vereinen können?
Es gibt ja Studien, die sagen, also es kann jeder immer nur eine Sache machen. Das mit dem Multitasking stimmt gar nicht. Aber zumindest gibt es mehr Frauen, die das einfach machen und vielleicht auch durch die Übung, die einfach sich um Kinder kümmern und gleichzeitig den Hörer in der Hand haben und noch auf dem Herd im Kochtopf rühren. Das heißt, das macht so den Eindruck, dass sie das machen, weil sie es eben auch mehr geübt haben.
Stülpen wir Kindern dabei manchmal eine Rolle über? Wie ist das denn eigentlich in der Erziehung? Was machen wir Eltern? Wie reagieren die Kinder darauf? Darum geht's gleich. Die Domradio-Beratung. Mein Sohn ist gerade 4 geworden und der sagt, also rosa und lila, das sind Mädchenfarben, aber sind gleichzeitig auch meine Lieblingsfarben. Für mich ist das okay, aber irgendwann kommt vermutlich so, dass andere Kinder oder Eltern sagen, das ist doch keine Farbe für dich, du bist doch ein Junge. Es gibt da Unterschiede. Warum ist es so, dass man die Mädchen mit rosa verbindet unbedingt und warum auch die Mädchen so gerne rosa Prinzessinnenkleidchen tragen?
Also ich glaube, dass das gibt, weil Mädchen, wenn sie klein sind, ganz gerne wirklich nette Sachen anhaben und da ist halt ein Kleid irgendwie herziger, netter als eine Hose und ein T-Shirt.
Das liegt natürlich an der Erziehung. Die Eltern behandeln Mädchen so, wie sie als Eltern auch behandelt worden sind.
Also ich glaube, früher war das ja genau andersrum. Da haben die Männer, also die Jungen, eher so rosa getragen, weil Rot eben so die Farbe der Königin war.
Weil die Eltern das früher so gemacht haben, das setzt sich dann den Köpfen fest.
Man kauft einem Baby, wenn es ein Mädchen ist, ein rosa Strampelchen und einem Jungen einen hellblauen.
Mädchen haben gerne nette Sachen an. Da kann ich eigentlich nur dazu sagen, Jungs tragen auch gerne nette Sachen. Also die Kleinen zumindest. Und was dann passiert, das frage ich natürlich meinen Gastpsychologin Elisabeth Raff auf. Diese Rollenbilder, dieses Mädchen und Rosa miteinander verknüpfen, ist das jetzt anerzogen oder genetisch?
Da streiten sich die Geister. Also es gibt Studien, die sagen, ursprünglich war es so, dass die Frauen oder die Mädchen Beeren suchten und die waren so geeicht auf rote Farben. Aber wenn man zum Beispiel sich Bilder anguckt, aus dem 18., 19. Jahrhundert von Stefan Lochner oder von Albrecht Dürer, da sieht man, blau war die Marienfarbe und rot war eigentlich das Blut, die Farbe des Kampfes, also die Farbe für Jungs und Männer. Da war es anders. Könnte man daraus schließen, es ist doch das, was man in der Umgebung mitkriegt. Wenn Sie heute in einen Spielzeugladen gehen, dann werden Sie von mindestens einem, vielleicht auch von 10 Regalen erschlagen, die ganz knallrosa leuchten. Und das macht was. Was kriegen wir mit in der Umgebung? Wie werden wir beeinflusst? Was reizt uns?
Also das heißt, dass schon die Umgebung da ausschlaggebend ist und sicherlich aber auch ja nicht nur das, was man in der Umgebung sieht, sondern auch was gesagt wird. Also wenn irgendwann mal einer sagt, aber rosa ist doch keine Farbe für dich, du bist doch ein Junge.
Auf jeden Fall. Das, was gesagt wird, ist total wichtig in Bezug auf rosa, aber natürlich auch in Bezug auf andere Sachen. Wenn wir uns mal selber überprüfen und gucken, worauf achten wir eigentlich oder worauf machen wir unsere Kinder aufmerksam? Die Mädchen werden in der Regel eher auf schöne Kleider oder schöne Schmetterlinge aufmerksam gemacht und die Jungs eher auf hohe Türme, große Bagger und alles solche Sachen, die eben, wo man eben meint, das sind Sachen, die Jungs interessieren. Und auf der anderen Seite werden sie auch nochmal anders behandelt. Ich habe ja Interviews gemacht mit Vätern und Müttern auch. Und ein Vater sagte was ich glaube, was auch andere Väter kennen, vielleicht auch Mütter, sagte, wenn ein Junge hinfällt, dann gehe ich dahin und sag, steh auf, stell dich nicht so an. Und wenn ein Mädchen hinfällt, gehe ich dahin und sage, hast du dir wehgetan? Das machen wir unbewusst. Manchmal ist uns das gar nicht klar, aber das hat eine Wirkung.
Also das heißt, Erwachsene sind zu Mädchen anders als zu Jungs?
Ja, und zwar unbewusst.
Sind die Kinder auch anders zu den Eltern? Also verhalten die sich auch so, dass man sagen kann, da kommt auch möglicherweise doch so ein Teil von innen heraus, von selbst? Also wenn die Eltern sagen, ich habe mit meinen Kindern auch Baustellenbücher geguckt mit meinen Mädchen und trotzdem finden sie aber eben Prinzessinnen-Geschichten schöne?
Es ist auf jeden Fall nicht linear. Wenn man das macht, kommt das raus. Das gibt's gar nicht. Also es gibt auch Mütter, die sagen, ich möchte ein wildes Mädchen haben und ich möchte, dass sie auf keinen Fall auf rosa geeicht ist. Und bei uns zu Hause gibt's so wenig wie möglich rosa. Und dann kommt die Freundin mit der rosa Postkutsche angefahren oder mit so einem kleinen Plastikpostkutsche und die Töchter fahren drauf ab, obwohl die das zu Hause nicht hatten oder
weil vielleicht gerade, weil sie es nicht hatten, also, das ist ja auch möglich.
Es gibt nicht so eine lineare Erklärung, dass man sagen kann, mach so und das passiert. So einfach ist es nicht.
Trotzdem ist es ja auch so, dass man sagen könnte, zum Beispiel bei dem Pferdethema, das ist ja auch sowas, was man sagt, typisch Mädchen, da gibt es Pferdebücher, ich glaube, es gibt nicht unbedingt so viele Pferdebücher für Jungs, vielleicht eher so Indianer- und Cowboy-Geschichten. Eigentlich aber ist Reiten ja was, wo man sagen kann, das ist ja auch irgendwie was Wildes, was Jungs sicherlich Spaß macht.
Das macht ja auch Jungs sicherlich Spaß und das ist sicher auch vorgegeben durch Bücher und durch das, was man mitkriegt und Da weiß ich nicht, warum das mädchenspezifisch ist oder warum das mehr Mädchen machen. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht
Mähne flechten. Wegen der Mähne. Man kann die Mähne flechten.
Das könnte sein, ja.
Ja, vielleicht tatsächlich die Fellpflege, da nehme ich mal an, sind die Mädchen etwas ausdauernder als die Jungs, die vielleicht einfach lieber direkt reiten möchten.
Könnte sein, ja.
Aber gut, das sind auch wieder die Dinge, die wir ihnen aufdrücken. Insgesamt finde ich es also sehr spannend zu sagen, die Eltern verhalten sich also einem Mädchen gegenüber anders als einem Jungen, aber wie verhalten sich denn Mädchen? Also zu ihrer Mutter auch anders als zu ihrem Vater?
Ja, die wollen von denen natürlich verschiedene Sachen. Also Mädchen in der Regel wollen vom Vater hören, du siehst aber schön aus, du siehst aber nett aus oder du gefällst mir gut. Oder aber auch, das machst du gut. Es muss nicht nur aufs Schönsein bezogen sein. Und bei den Müttern ist es so, da gucken sich die Mädchen ab, wie geht denn Frau sein? Was muss ich denn machen, wenn ich auch eine Frau werden will? Also die kleinen Mädchen. Die haben die Mutter als Vorbild für das, was sie selber mal werden sollen oder mal werden. Und die Väter als jemanden, von dem sie sich natürlich Anerkennung wünschen.
Wenn wir jetzt Mädchen und Jungs nochmal gegenüberstellen, verhalten sich Mädchen zu ihren Eltern anders als Jungs zu ihren Eltern?
Jetzt müssten Sie das nochmal spezifizieren. Also grundsätzlich würde ich sagen, Jungs wollen Anerkennung und Mädchen wollen Anerkennung. Das ist auf jeden Fall gleich. Aber sie machen es vielleicht anders.
Sie zeigen es anders,
ja,
oder?
Also Jungs werden ja häufig auch noch immer dazu erzogen, zeig deine Gefühle nicht, das macht ein Junge nicht, steh auf, wenn sie hingefallen sind. Das heißt, wie können die Jungs das zeigen? Manchmal zeigen die das durch Unruhe oder durch Auffallen, also durch negative Verhaltensweisen, in Anführungszeichen negative. Und die Mädchen machen das vielleicht geschmeidiger, dass die vielleicht zu Papa auf den Schoß klettern und das liebe Mädchen sind. Auch das ist einfach ein unterschiedliches Verhalten. Aber was die wollen, ist das Gleiche. Die wollen gesehen werden, die wollen Anerkennung und die wollen geliebt werden.
Da sind wir noch ein bisschen bei den kleineren Mädchen. Wir wollen uns gleich in der nächsten Stunde noch mit den größeren und den ganz großen Mädchen beschäftigen, die dann schon ganz andere Schwierigkeiten, Probleme und auch vielleicht Dinge haben, die gut klappen. Die Domradio-Beratung. Es geht heute bei uns um Mädchen und wie sie ticken. Und wenn wir sprechen über die etwas größeren Mädchen, da haben wir eine gefunden, die Laura, die ist 18 Jahre alt. Und die hat gesagt, sie hätte auch eine Frage an Elisabeth Raffauf.
Wie sollen Jugendliche mit dem ganzen Druck in der Schule rumgehen? Also das liegt daran, ich mache jetzt im Moment mein Abi, also wir beide machen jetzt im Moment unser Abi. Und es ist halt schon ziemlich viel, wenn man eigentlich nur noch am Lernen ist. Und es ist halt schon ziemlich anstrengend. Und ja, deswegen.
Also das ist sicher eine Frage, die auch Jungs beschäftigen kann, dieser Druck in der Schule, wie man damit umgeht. Aber vielleicht können wir darauf eingehen, Frau Raffauf, indem wir so ein bisschen gucken, Mädchen und Schule, welche Schwierigkeiten haben die speziell mit Druck in der Schule?
Ja, ich wollte gerade mal der Laura antworten. Natürlich ist es wichtig, das zu thematisieren und nicht damit alleine zu bleiben, zu sagen, okay, wir haben einen wahnsinnigen Druck und den haben nicht nur ich, sondern auch andere. Und wir wollen das auch mit Eltern und mit Lehrern thematisieren und gucken, wie können wir zumindest schulintern da gegensteuern und da was machen. Es gibt Lehrer, die sehr unterschiedlich mit dieser Sache umgehen und es gibt Lehrer, bei denen empfinden Kinder weniger Druck und andere, bei denen empfinden sie mehr Druck. Jetzt mal ganz unabhängig von den Lehrplänen. Und deswegen auf jeden Fall nicht damit alleine bleiben mit dem Druck.
An wen wendet man sich?
An die Lehrer und an die Eltern. Natürlich kann man sich auch ins Schulministerium wenden, aber das wird für Laura wahrscheinlich nichts mehr helfen, weil das so lange dauert, bis es da eine Reaktion gibt. Aber auf jeden Fall direkt an die umstehen und sagen, was hier läuft, macht mir so einen Druck, ich kann gar nicht mehr gut lernen und an Freizeit ist überhaupt nicht zu denken.
Welche Schwierigkeiten haben Mädchen sonst in der Schule?
Mädchen haben wenig Schwierigkeiten in der Schule, also weniger als Jungs. Mädchen sind gut in der Schule. Mädchen bleiben seltener sitzen. Mädchen schaffen häufig das Abitur, häufiger sogar als Jungs, sind seltener auf Förderschulen. Also Mädchen geht es in der Schule relativ gut.
Mit einem Grund darum, warum Mütter vielleicht Mädchen wollen, weil sie denken, das wird unkomplizierter?
Sagen wir mal so, Mädchen geht es in der Schule von außen gesehen relativ gut. Schwierigkeiten, Laura hat ja eine gerade thematisiert, haben die trotzdem. Die haben den Leistungsdruck und die gehen da durch. Aber viele Mädchen reagieren vielleicht anders und man sieht das von außen gar nicht so. Es gibt ja Mädchen, die einfach unglücklich sind, die Essstörungen bekommen, die irgendwie anders reagieren. Das fällt erstmal nicht so auf. Für die Lehrer und die Eltern ist es erstmal unkomplizierter. Ja.
Vielleicht rührt ein gewisser Druck auch daher, dass man ja von den Eltern so einen gewissen Druck auch mitbekommt. Mal gucken, was aus dir wird, denn Sarah ist erst 14 und macht sich schon Gedanken über ihren Job.
Also ich würde gerne mal wissen, ob wir dann später mal einen guten Beruf bekommen und dann auch ein bisschen Geld verdienen können mit.
Schwierig, ne?
Das ist interessant, dass Sarah das mit 14 macht. Ich weiß nicht, auf welcher Schule sie ist. Und natürlich ist das das, was sie mitbekommt, dass es nämlich nicht so einfach ist, einen guten Job zu kriegen und dass gute Noten erstmal eine Grundvoraussetzung sind und dass sie natürlich vielleicht auch von den Lehrern das hört, vielleicht auch von ihren Eltern. Du musst aber jetzt Leistung bringen und jugendlich sein und mal rumhängen und mal sich selber finden. Dafür gibt es eigentlich keine Zeit.
Nee, selten gibt es heute die Zeit zum einfach mal abhängen. Lena, die ist 16 und sie stellt sich noch eine ganz andere Frage.
Ich frage mich schon immer so ein bisschen, ob ich irgendwo ein Talent habe, was ich noch nicht entdeckt habe. Ob ich vielleicht irgendetwas ganz besonders gut kann, was ich vielleicht mein ganzes Leben lang so verschwende und das gar nicht mitkriege. Und vielleicht macht mir das ja auch tierisch Spaß und wie ich das wohl finden kann.
Lena scheint so ein bisschen auf der Suche zu sein.
Das ist eine tolle Frage und ich würde Lena wünschen, dass sie die Freundinnen und ihre Umgebung danach fragt, was denkst du, was ich gut kann? Da erfährt man manchmal erstaunliche Sachen, die einem auch vielleicht weiterhelfen können.
Das heißt, wenn man einfach die Frage nicht stellt, muss man nicht damit rechnen, dass einer einem was Positives sagt?
Das kann auch passieren, dass einem jemand was sagt. Aber man kann auch gezielt mal eine Umfrage machen, sagen, du, ich bin gerade auf der Suche nach meinen Talenten. Wie siehst du mich eigentlich?
Ein bisschen passt das, was die Mädchen da gesagt haben, auch zu dem, wo ich früher nachgedacht habe, nämlich darum, warum sich viele Menschen so ein bisschen isoliert fühlen in dieser Zeit der Pubertät. Also, dass sie eben wirklich selber sich diese Gedanken machen, wie könnte ich an einen guten Job kommen oder habe ich vielleicht versteckte Talente? Das sind ja alles so Fragen, wo sie sagen, da könnte man zu anderen mit hingehen. Warum fühlen sich Mädchen aber dann doch ein bisschen alleingelassen in dieser Zeit der Pubertät?
Ja, erstmal muss man ja auch ganz klar, darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass in der Pubertät sich der Körper verändert und zwar ziemlich stark und dass Mädchen sich anders fühlen und das kommt unvorbereitet oft und sie wissen nicht so genau warum. Also sie haben die Stimmungsschwankungen und sie interpretieren vielleicht auch schnell Gesten und Sätze von anderen gegen sich. Sie sind noch nicht so ausgerüstet, haben das noch nicht so geübt. Wie kann man vielleicht auch über was hinwegsehen oder sich auch mal wehren oder vielleicht auch was mit Humor sehen? Das ist die Zeit, in der die sich erst finden und in der die das alles erst kennenlernen. Wie kann das gehen? Wie kann ich mit den Wirrungen und auch vielleicht mit den komischen Verhaltensweisen der anderen gut umgehen? Und meinen die das jetzt wirklich gegen mich oder sind die gerade selber schlecht drauf? Das weiß man nicht so genau. Und im Zweifel denkt man vielleicht, ach, das ist gegen mich, da ziehe ich mich vielleicht besser zurück.
Da traut man sich nicht mehr so zu fragen. So die kleineren Kinder, die fragen.
Ja, und jüngere Mädchen, also 13-Jährige, ich weiß von einer, ab eine gerade im Kopf, die auch sagt, ich traue mich gar nicht, bei der anzurufen und die zu fragen, ob die sich mit mir treffen will. Auch aus Angst vor Ablehnung. Und das ist in der Zeit besonders groß. Also dieses, und das ist vielleicht für Eltern ein guter Hinweis, zu gucken, wie kann ich die stärken, meine Tochter?
Dass aber die Frage
sie auch
mit
Frustrationen
auch
vielleicht auch umgehen kann. Auch selbst wenn die Nein sagt, ist das gar nicht schlimm für dich. Du bist trotzdem eine gute.
Also das ist natürlich das eine, dass die Eltern nichts persönlich nehmen sollten, was die Töchter einem sagen, dass man trotzdem versuchen soll, im Kontakt zu bleiben. Trotzdem habe ich zuletzt auch erfahren im Gespräch mit jemandem, mit einem Vater, der gesagt hat, ich finde es im Moment total schwierig mit meinen Kindern, die sind 13 und 15, im Kontakt zu bleiben. Die blocken einfach ab. Da ist so eine Wand. Ich kriege gar nichts mit, was die beschäftigt.
Ja, der Vater ist nicht alleine. Das ist häufig so und das hat natürlich einerseits mit der Wandlung zu tun, aber das hat natürlich oft auch mit dem Leben der Eltern zu tun oder mit dem Leben der Familie, dass es einfach nicht mehr so ist, dass man auf Knopfdruck eine Antwort kriegt, dass die Kinder nach Hause kommen, sondern die kommen irgendwann, wenn Eltern gerade selber mit was anderem beschäftigt sind und gar nicht offen sind für was. Das heißt, für Eltern ist es gut zu gucken, kann ich so Nischen schaffen, wo die auch mal von sich kommen können. Auf Knopfdruck werden die nichts mehr machen. Und gerade Väter, die haben oft die Möglichkeit, gar nicht über Worte, sondern indem sie mit den Kindern was machen. Komm, wir gehen mal, machen mal eine Fahrradtour oder wir reparieren mal das Fahrrad oder wir backen mal Plätzchen oder sowas und dabei werden sich erstaunliche Dinge ergeben, ganz einfache Sachen.
Also das heißt, der Versuch noch bei gemeinsame Unternehmungen oder gemeinsame Dinge zu finden.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Art und man wundert sich manchmal, was die Jugendlichen dann auch noch machen. Ich erinnere mich an eine Mutter in der Elterngruppe, die sagte, ich war so erstaunt, dass mein 16-jähriger Sohn mir sagt, du hast so lange keine Plätzchen mehr mit mir gebacken. Ich habe gedacht, das findet er völlig uncool und will das gar nicht mehr. Also wirklich auch offen an die Jugendlichen rangehen und vielleicht auch mit ganz, ganz einfachen Sachen. Dann ist man manchmal erstaunt, was dann noch zusammengeht und was man dann für einen Kontakt kriegt. Und dann erzählen die eben mal so nebenbei was, aber nicht auf Frage-Antwort.
Ich habe in Ihrem Buch über Mädchen gelesen und fand auch spannend, dass drin vorkam, dass eine Mutter, glaube ich, gesagt hatte, ich versuche mehr zu Hause zu sein, um eben mehr diese Nischen zu finden, wo mein Kind gesprächsbereit ist. Also dass man halt eben wirklich versucht, diese Zeitpunkte so ein bisschen mitzubekommen, Gespür dafür zu kriegen, wann ist mein Kind bereit dazu, was zu erzählen. Beziehungsweise wenn man da ist, ist auch die Möglichkeit eher, dass ein Kind sich an einen wendet, als wenn man den ganzen Tag nur weg ist.
Ja, wann kommt es zu mir? Also nicht, wann gehe ich dahin und was will ich jetzt wissen? Dann machen die Kinder schnell dicht. Die Kinder machen auch schnell dicht, wenn sie das Gefühl haben, eigentlich steckt hinter dieser Frage eine Kontrollfrage. Meine Mutter will nicht wissen, wie war es in der Schule. Die will wissen, hast du die Mathearbeit schon zurück? Würde ich auch dicht machen. Also sich selber auch überprüfen und gucken, will ich mein Kind kontrollieren? Dann muss ich mich nicht wundern. Oder habe ich ein echtes Interesse? Und das wird mein Kind spüren, wenn ich mich wirklich interessiere für das, was in ihm vorgeht.
Da ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, irgendwann so einen Punkt zu sehen, wo man sein Verhalten ändert. Denn wenn die Kinder noch kleiner sind in der Grundschule, da freuen sie sich oft über Unterstützung oder Nachfragen, erinnern sich vielleicht dann eben an Dinge, die sie dann gerne erzählen. Aber wo ist da so ein Punkt, wo man als Eltern ein bisschen absprungbereit sein muss, wieder ein Stück loszulassen?
Die Kinder signalisieren das ja. Ich will raus, ich will mich mit anderen treffen. Wenn die das machen, können sich Eltern freuen, ist das super. Und dann zu gucken, ja, was kann es auch schon alleine, wo kann ich sie auch gehen lassen? Und das ist vielleicht auch manchmal für die Eltern schmerzhaft. Oh, dass Mütter sagen, ach, früher war ich die beste Freundin meiner Tochter und jetzt sind das andere. Und da ist es dann wichtig, sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich kann mich freuen, dass sie Freundinnen hat. Und mit meinem Schmerz, da gehe ich woanders hin. Den lade ich nicht bei meiner Tochter ab, das ist die falsche Adresse.
Also vielleicht lieber bei den Freunden, bei den Müttern der Freundinnen.
Genau.
Aber fällt es denn Müttern auch leichter, mit ihren Töchtern in Kontakt zu bleiben als den Vätern? Sie haben eben gesagt, die Väter haben vielleicht noch andere Möglichkeiten, sind vielleicht noch mehr beruflich eingespannt und sagen dann, komm, wir machen hier mal, und so eine sportliche Aktivität funktioniert wahrscheinlich immer.
Also es ist so, dass Mädchen mehr reden und Mütter auch mehr reden und dass die sich dann übers Reden treffen können und dass es bei Jungs vielleicht eher übers Machen geht, das ist so. Und dass man sich überlegen kann, so, was können wir machen ohne Erwartung, einfach nur Kontakt. Und Väter haben manchmal ganz gute Ideen, die Mütter da nicht haben, und dann ist es natürlich auch gut, als Mutter einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, so, und wenn der Vater das jetzt macht, ich kann das gut lassen. Das ist eine schöne Ebene, gut, dass es die bei uns auch gibt.
Welche Erfahrungen haben Sie in diesen Kursen mit Müttern, Kindern, Mädchen gemacht? Was wünschen sich denn Mädchen von ihren Eltern?
Mädchen und auch Jungs wünschen sich vor allen Dingen, dass die Eltern stolz auf sie sind. Und Eltern können das manchmal, sind da manchmal ganz erstaunt drüber, wenn die so Kinder haben, die so aufsässig sind und vielleicht auch blockieren oder alles machen, was die Eltern nicht gut finden. Und wenn man die Jungs oder die Mädchen dann fragt, was wünschst du dir denn? Dann sagen die, ich wünsche mir, dass mein Vater und dass meine Mutter stolz auf mich sind. Das sollte man als Eltern nicht vergessen, dass die eigentlich das wollen. Und dass es ganz gut ist, auch als Eltern zu gucken, wo gibt es denn Punkte bei all dem Stress, der möglicherweise da ist, wo ich wirklich sagen kann, boah, super, das hast du gut gemacht.
Die Domradio-Beratung heute rund um die Mädchen. Wir bleiben noch dran an diesem Thema. Ganz große Mädchen orientieren sich gerne auch an den Frauenbildern in den Medien. Diplompsychologin Elisabeth Raffauf ist zu Gast hier in der Domradiosendung über Mädchen. Und Sie haben am Anfang schon gesagt, so Plakate, Werbung, all diese Dinge, was man im Fernsehen so sieht, das sind die Dinge, die die Mädchen sehen und wo sie vielleicht nacheifern. Da geht es teilweise auch ums Hübsch oder Sexy sein, wenn sie größer sind. Ich habe mich gefragt, leiden Mädchen auch häufiger unter Essstörungen als Jungs, wenn sie lauter die ganzen schlanken Models auf irgendwelchen Plakaten oder in irgendwelchen Werbespots sehen?
Auf jeden Fall. Also das Verhältnis ist ziemlich krass. Das ist nämlich 9:1. Also bei Essstörungen ist es ganz extrem. Jungs, die haben eine andere Abfuhr. Häufig sind die dann unruhig oder werden in der Erziehungsberatungsstelle vorgestellt. Und die Eltern sagen, die sind so unruhig. Gucken Sie mal, haben die ADHS? Und die Mädchen, die bleiben länger erstmal unauffällig, bis man dann merkt, oh, die wird aber jetzt sehr dünn oder die hat ein... ritzt sich oder macht sonst irgendwas, tut sich selber was.
Die fressen es auch mehr in sich rein.
Ja.
Also versuchen das mit sich auszumachen, ist doch eigentlich was, wo man eher denkt, dass die Jungs die Dinge mit sich ausmachen, weil die Mädchen ja eher den Kanal suchen, darüber zu sprechen mit jemandem.
Ja, die Jungs haben diese körperliche Abfuhr. Das ist ja auch nicht so, dass die gar, dass es denen gar nicht schlecht geht oder die gar nicht traurig sind. Und die Mädchen, die Jungs, die machen dann Sport oder irgendwie sowas und bei Mädchen ist es dann eben so nach innen gerichtet. Das heißt, einsam sind die beide.
Mädchen, die Sport machen, haben die weniger Schwierigkeiten damit? Lassen die auch mehr Dampf dann dadurch automatisch ab?
Auf jeden Fall ist das super, wenn Mädchen Sport machen. Ganz klar. Und damit können die auch ganz viel Dampf ablassen. Das darf sich nur nicht so steigern. Es gibt ja Essstörungen, die mit zu viel Sport oder viel Sport gekoppelt sind, dann ist es wiederum nicht gut. Also wenn die ansonsten sich gut ernähren und so einen Ausgleich haben, ist das toll, wenn die Sport machen.
Welche Rolle spielen die elektronischen Medien? Ich denke, ja, vor allen Dingen Computer zum Beispiel, da haben heute Eltern auch Angst, gerade bei ihren Töchtern, dass sie über Facebook zum Beispiel oder über andere Netzwerke falsche Leute kennenlernen. Vielleicht ältere Männer, die sich für Jüngere ausgeben und ihre Töchter anbaggern und so weiter.
Das spielt eine große Rolle, ja. Mädchen sind sehr viel im Internet, Jungs noch mehr, aber Mädchen machen vor allem auch andere Sachen. Die chatten natürlich viel und
schreiben vermutlich dann mehr.
Ja, bewegen sich in sozialen Netzwerken und es ist für Eltern eine echte Herausforderung, Mädchen dabei gut zu begleiten und zu sagen, darauf musst du achten, das geht und das geht nicht. Und dafür müssen Eltern sehr gut informiert sein und auch...
Wenigsten Mädchen werden wahrscheinlich bei Facebook die eigene Mutter als Freundin akzeptieren.
Auf gar keinen Fall. Also auch den eigenen Vater nicht gerne. Mhm. Das sollte man auch nicht versuchen. Die sollen ja ihren eigenen Bereich haben. Aber wichtig ist schon, dass wir den Mädchen klar machen, es gibt Gefahren im Internet und wenn dir irgendwas komisch vorkommt, sprich mich an. Das Entscheidende ist, dass wir als Eltern, wenn die Mädchen uns dann tatsächlich ansprechen, dass wir dann nicht doof reagieren, sondern dass wir dann mit Verständnis reagieren und sagen, okay, und das Problem gehen wir jetzt zusammen an und dass wir sie dann nicht bestrafen oder beschimpfen. Dann war das letzte Mal, dass sie gekommen sind.
Ja, das ist man beim Stichwort Internetmobbing. Oder es gibt eben auch Handymobbing über WhatsApp oder so weiter, dass irgendwelche Mädchen sich überreden lassen, Nacktfotos von sich einzustellen und die dann nachher um die ganze Schule gehen.
Ja, und da ist es so wichtig, dass wir als Eltern das mit den Mädchen besprechen und das hat natürlich auch damit zu tun, wenn ich so ein Foto von mir machen lasse und weiß, das guckt sich jemand an. Das ist natürlich, wenn ich ein junges Mädchen bin, ist das auch ein Wunsch nach Anerkennung oder nach gut gefunden werden und das setzt natürlich schon früher an. Wie können wir den Mädchen auch Selbstbewusstsein geben und Selbstvertrauen und auch dieses klare Gefühl, da und da kannst du Nein sagen und das ist okay und da darfst du Nein sagen und das geht über deine Grenzen und wenn du das merkst, dann stopp, wenn du Stopp sagen kannst.
Ja. Wenn die Kinder oder die Mädchen dann mit ihren Eltern drüber reden können, weil wenn es denn so weit kommt, dann ist es natürlich wirklich peinlich, der Mutter das zu gestehen.
Ja, es ist peinlich und trotzdem notwendig, weil dann muss echt was passieren. Also wenn Nacktfotos im Internet weitergegeben werden, das ist eine Straftat und das ist kann für ein Mädchen, auch für einen Jungen der Horror sein. Und das muss mit den Eltern besprochen werden und dann müssen die Eltern an der Seite der Kinder sein.
Ist das viel Thema bei den Mädchen? Internetmobbing?
Ja, Internetmobbing ist ein großes Thema. Also jetzt gar nicht nur mit Fotos, sondern vor allem mit blöden Sprüchen und runtermachen. Das ist ein sehr großes Thema. Im Internet ist ja einfach die Schwelle runtergesetzt. Das war natürlich auch vor Internetzeiten schon ein Thema. Mobbing oder Ausgrenzen oder andere runtermachen oder blamieren, bloßstellen. Aber im Internet ist die Schwelle runtergesetzt. Man wird nicht sofort gesehen. Der Mobber sitzt am Schreibtisch und hat das Gefühl, ich habe hier mehr Freiheiten und kann mir hier mehr erlauben. Und deswegen ist das ein großes Thema, weil da einfach die Hemmschwelle, das zu machen, sehr gering ist.
Ja, und weil es eben nicht nur vielleicht ein paar mitkriegen, wie es vorher war, wenn das verbal geschehen ist, sondern es kriegen alle mit. Alle können es lesen, alle können es nachlesen, werden vielleicht noch sogar informiert, dass eine neue Nachricht da ist zu dem Thema. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Weitere Gefahr natürlich auch, nicht nur Töchter, auch Söhne sehen ja viel früher Dinge wie pornografische Seiten oder Gewalt. Da kann man ja noch so irgendwie den Rechner so einstellen. Ich denke, die größeren Kinder sind auch so findig genug, mit dem Medium umzugehen, dass sie irgendwann auch automatisch auf solchen Seiten landen. Und dadurch kommen Kinder oft früher damit in Kontakt.
Ja, und sind oft sehr verstört. Und auch da ist es wichtig, dass wir als Eltern klar machen, wenn dir irgendwas auffällt, was dir komisch ist, sag mir Bescheid und ich werde nicht mit dir schimpfen, sondern wir werden gucken, was wir dann gemeinsam unternehmen können.
Also wie schafft man das Vertrauen der Töchter zu behalten in der Phase der Pubertät, damit sie zu den Eltern kommen, wenn ihnen sowas wie Internetmobbing passiert?
Respekt ist ein ganz wichtiges Thema. Die Mädchen nicht runtermachen, auch nicht zu anderen Gelegenheiten. Die erste Verliebtheit, wenn man dann einen ironischen Spruch macht als Vater, den man vielleicht gar nicht böse meint, da ist ja ein Junge, dann kann man schon verloren haben. Das heißt, das ist ein ganz, ganz sensibles Feld. Also nicht ironisch sein, respektvoll sein und das Vertrauen auch wirklich geben im Sinne von, ich hau dir dann nicht von hinten in der anderen Sache einen rein deswegen.
Mädchen sein heute ist also nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Es gibt da viele Aspekte zu beleuchten und wir wollen gleich noch über Mädchen aus anderen Kulturkreisen, die hier bei uns leben, sprechen. Wie ticken Mädchen? Wie geht es Mädchen? Wir haben jetzt vorwiegend von deutschen Mädchen gesprochen, aber wie geht es eigentlich Mädchen aus anderen Kulturkreisen, zum Beispiel türkischen Mädchen, die hier bei uns leben, weil die werden ja mit ganz anderen Wertvorstellungen groß, messen sich aber sicherlich auch an den deutschen Mädchen, mit denen sie zusammen zur Schule gehen, leben in unserer Gesellschaft hier. Elisabeth Raffauf ist Psychologin und zu Gast in der Domradio-Beratung. Welche Erfahrungen haben Sie mit Mädchen aus anderen Kulturkreisen, die bei uns leben?
Ja, Mädchen aus anderen Kulturkreisen haben ja häufig andere Prioritäten vorgegeben aus den Familien. Also während es bei uns dann um Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung geht, geht es da häufig mehr um den Familienzusammenhalt und um den Familienverband. Und dem müssen sich Mädchen unterordnen. Das heißt, sowas wie Gleichberechtigung und Selbstbestimmung kommt dann nicht an erster Stelle, sondern ziemlich hinten.
Da gibt es ja auch noch andere Regeln. Da gibt es zum Beispiel eben die Kopftücher tragenden Mädchen, die sich da eben auch an diese familiären Regeln halten. Vielleicht hier in diesem Kulturkreis auch immer mal wieder gefragt werden von anderen Mädchen, warum trägst du das, warum machst du das eigentlich? Es sind eben andere Wertvorstellungen. Kann man denn sagen, haben diese Mädchen andere Schwierigkeiten, andere Probleme, zum Beispiel eben in der Pubertät, als die Mädchen aus unserem Kulturkreis?
Ja, die Mädchen müssen noch einen ganz anderen Spagat hinkriegen. Die müssen ja einerseits in der Schule irgendwie Anschluss haben und wollen auch integriert sein und dabei sein und auch akzeptiert sein, aber zu Hause eben auch. Und das ist für manche ein Riesenspagat, der ihnen große Schwierigkeiten macht. Noch viel mehr als den Mädchen hier, die ja auch noch natürlich mehrere Sachen zu stemmen haben. Aber das ist zum Teil ein unlösbares Problem für die.
Also Spagat zwischen den zwei Gesellschaften.
Ja.
Wenn es dann um die Themen geht wie Weggehen, Rausgehen und Jungs und solche Sachen, auch da wird es sicherlich dann Schwierigkeiten geben, weil es einfach andere Vorstellungen davon gibt, wie ein Mädchen sich zu verhalten hat.
Absolut, ja. Auch diese Vorstellung, dass ein Mädchen keinen Freund hat vor der Ehe oder auf jeden Fall keinen Sex, das ist ja bei deutschen Mädchen nicht so. Und das irgendwie auch zu vermitteln und damit umzugehen, manche schaffen das gut, andere müssen sich da doch ziemlich verbiegen und sind da in einem großen Konflikt, weil sie andere Wünsche haben und natürlich so sein wollen wie ihre Mitschülerinnen.
Religion spielt bei den Muslimen häufig auch eine Rolle im ganz normalen familiären Leben. Ich würde mal behaupten, fast noch mehr, als es noch üblich ist hier bei uns. Es gibt viele, die mit den religiösen Wertvorstellungen groß werden, viele deutsche Mädchen, aber bei den Muslimen ist es, glaube ich, noch ein bisschen stärker so der Fall. Wie religiös sind Mädchen heute?
Ja, es ist natürlich auch eine Frage, wo ich sagen muss, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Mädchen, auch Musliminnen, die ganz klar auch sagen, ich finde das gut, so wie das bei uns ist und ich will auch auf gar keinen Fall einen Freund haben, bevor ich nicht den auch heirate und das nicht alles klar ist. Also ich kenne solche und die machen auch nicht unbedingt immer einen unglücklichen Eindruck, das muss man auch sagen, sondern die haben einfach eine sehr enge Bindung an die Familie und haben sich vielleicht auch, sind vielleicht auch nicht alleine in der Klasse, sondern es gibt mehrere, denen es so geht. dann geht es denen gut. Aber es gibt natürlich auch welche, die sich innerlich sehr dagegen auflehnen und die das gar nicht wollen und die damit sehr unglücklich sind und innerlich zumindest nicht die Religiosität haben, die ihre Eltern vorgeben. Das heißt nicht, dass sie ungläubig sind, sondern dass sie einfach bestimmte Dinge an der Religion nicht gut finden.
Wie sehr sind denn die Teenager mit dem Thema Religion beschäftigt?
Es gibt ja in den Schulen verschiedene Formen des Religionsunterrichtes. Und das ist, wenn man mit denen spricht, kein vorrangiges Thema. Aber wenn man genau guckt, ist es schon wichtig, zum Beispiel, dass man Werte hat und dass man guckt, sowas wie Treue und Ehrlichkeit und sowas, das sind große Werte für junge Mädchen. Und die haben ja vielleicht auch mit Religion zu tun oder können damit zu tun haben.
Das sind ja zum Beispiel in Grundschulklassen noch häufig Themen, die besprochen werden mit den Kindern. Und ich habe tatsächlich mit ein paar anderen Menschen mal gesprochen, die selber auch teilweise Lehrer sind, die gesagt haben, eigentlich müsste man ja den Religionsunterricht für alle öffnen, damit man da eben auch über diese Dinge sprechen kann, weil es ja auch alle, auch die, die eben vielleicht muslimisch sind oder eben die nicht katholisch, sondern evangelisch sind, alle angeht, eben über solche Werte zu sprechen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie Sie das meinen. Es gibt ja für jeden eine Möglichkeit zum Religionsunterricht. Sie meinen jetzt, dass es einen für alle gibt, oder?
Dass es eben so ein Wertevermitteln auch stattfinden kann über diese einzelnen verschiedenen Religionsunterrichte hinaus. Also ist die Frage, oder haben diese Mädchen, wir sprechen ja über die Mädchen insbesondere, haben die so unterschiedliche Vorstellungen, dass das nicht zusammenpassen würde, wirklich mal zusammenzukommen und zusammen über diese Dinge zu sprechen oder auch mal über die Unterschiede zu reden? Oder sind Mädchen da, ist es eher so, dass sie mit sich so sehr beschäftigt sind in der Pubertät, dass sie da gar nicht so bereit und offen wären?
Ich denke, die sind sehr interessiert daran und wollen sehr gerne auch wissen, was ist mit dir und warum bist du so? Die sind ja auch neugierig und ich denke schon sehr offen und wollen gucken, was ist. Aber es muss natürlich eine Erlaubnis dafür geben. Also wenn ein muslimisches Mädchen von zu Hause eine Erlaubnis nicht bekommt, ist das sehr schwierig für Lehrer zu sagen, okay, hier ist es aber ganz anders als zu Hause, weil dann ist ein großer Konflikt da.
Das ist klar.
Aber das Interesse und auch die Neugier, was läuft da anders, wie ist das? Da bin ich sicher, dass die das haben und es würde ja auch zum gegenseitigen Verständnis sehr viel beitragen.
Also Sie würden sagen, Mädchen sind sehr offen und auch empfänglich auch für Impulse.
Von Natur aus auf jeden Fall, ja.
Also insofern ist das jetzt schon mal ganz gut zusammenfassend zu sagen. Wir wollen gleich nochmal richtig zusammenfassen, was brauchen Mädchen heute, welches Rüstzeug brauchen sie für ihren Lebensweg und wie können wir sie stark machen für die Zukunft. Was brauchen Mädchen heute? Wie kann man sie stark machen für die Zukunft? Wir können nochmal zusammenfassen. Psychologin Elisabeth Raffauf ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Ja, wie kann man das tun?
Als erstes, indem man sie so annimmt, wie sie sind. Manchmal kommen bei uns Mädchen in die Beratungsstelle und die haben so das Gefühl, eigentlich sollte ich anders sein. Meine Eltern wollen mich anders haben, irgendwie aufmerksamer oder besser in der Schule oder sportlicher oder nicht so vorlaut oder aber nicht so schüchtern. Und das ist für die Mädchen ein großes Problem, dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht richtig. Also das erste, wichtigste, wenn Eltern sagen können, und ich nehme mein Kind so, wie es ist, mit allen seinen Eigenheiten. Das gibt dem Kind schon mal eine ganz große Sicherheit, dass es erstmal so sein darf.
Ist es so, dass dann die Kinder auch besser, also man besser im Kontakt bleiben kann mit den Kindern, wenn man sie so akzeptiert, wie sie sind und sie das auch spüren?
Auf jeden Fall, ja. Die Kinder trauen sich ja auch mehr, wenn sie nicht das Gefühl haben müssen, ich muss mich jetzt kontrollieren und ich darf jetzt die und die Seite nicht von mir zeigen, weil die ist nicht gewollt und die wird vielleicht sogar sanktioniert zu Hause.
Wie kann ich meine Töchter, wie kann ich ein Mädchen stark machen für die Zukunft?
Indem ich sie ermutige, auch Sachen auszuprobieren, indem ich sie auch lasse. Sachen ausprobieren lasse, also indem ich sage, das kannst du, wenn ich das Gefühl habe, natürlich darf es nichts Überforderndes sein, ich darf sie nicht in irgendwas reinreden, wo sie dann total abstürzt, aber durchaus, das kannst du, probier mal und natürlich, indem ich ihr auch helfe, mit Frustrationen umzugehen, zu sagen, okay, und es klappt nicht alles im Leben, das ist nicht schlimm, das geht uns allen so, aber du hast vielleicht eine neue Chance. Wollen wir mal gucken, wollen wir mal besprechen. Geht's nochmal? Kann man erstmal traurig sein, wenn was nicht geklappt hat, aber kann man dann auch sagen, okay, komm, ich helfe dir. Oder aber auch, vielleicht kannst du es auch ohne meine Hilfe.
Wie umgehen mit erwachsenen Töchtern? Brauchen die noch den familiären Halt oder kommen sie alleine klar? Ab wo muss man auch als Eltern, als Mutter, als Vater lernen, ja, die Leine zu lockern und ganz loszulassen?
Das geht ja schrittweise. Also man muss das ja schon, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, dann gibt es schon Abschiedsschmerz bei manchen Eltern oder wenn die in die Schule kommen und wenn die in der Pubertät eigene Freunde haben und denen vielleicht mehr erzählen. Aber natürlich auch, wenn die raus in die Welt gehen, dass man sich freuen kann und sagen kann, ja super, du willst gehen und du bist gut ausgerüstet und ich kann dich auch gehen lassen. Du musst nicht gehen mit dem Gefühl, Mama ist jetzt einsam alleine zu Hause. Das wäre eine schlechte Nachricht für die Kinder. Dann können sie nicht gut gehen.
Wie finden Eltern denn die Balance zwischen Loslassen und Halt geben? Wächst man da rein?
Da wächst man auf jeden Fall rein und manchmal ist es auch wichtig, sich selber zu überprüfen und vielleicht auch sich mit Freunden, mit erwachsenen Freunden auch zu besprechen. Zu sagen, sag mal, wie machst du das? Was denkst du? Was ist richtig, wenn ich mir unsicher bin? Also sich auch abzugleichen und zu gucken, was ist gut, wie sehen das auch andere?
Also den Blick können wir nach vorne richten und die Mädchen irgendwann loslassen auf ihrem Lebensweg, wenn wir es geschafft haben, sie stark zu machen für die Zukunft. Wenn wir es geschafft haben, den Kontakt nicht zu verlieren in der Pubertät. Das war ein Rundumschlag. Vieles gelernt haben wir heute über Mädchen. Zu Gast Elisabeth Raffauf, Diplompsychologin hier in Köln. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
Und Dagmar Peters verabschiedet sich aus der Domradio-Beratung. Nähere Informationen, wenn Sie sich weiter noch mit dem Thema beschäftigen wollen, finden Sie auch in dem Buch von Elisabeth Raff auf domradio.de. Klicken Sie sich einfach durch auf die Beratung und da haben wir das Ganze verlinkt. Dann finden Sie alle nötigen Informationen dazu. Mein Name ist Dagmar Peters. Tschüss, bis bald.